Wer nach Rust fährt, egal aus welcher Richtung, der sieht schon von Weitem, dass im Osten der Gemeinde da ordentlich was passiert, dass da Bewegung herrscht, dass Kräne kreisen und die Wasserwelt Rolantica des Europapark heute, also rund ein halbes Jahr nach der Grundsteinlegung, schon konkrete Formen annimmt. Darum soll es heute auch gehen beim Radiotalk. Die Wasserwelt, der Status quo, wie entwickelt sich die Baustelle, ist alles im Plan und was sind die nächsten Steps? Ich freue mich dazu mit Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europapark, und Thomas Renabo, Projektleiter der Wasserwelt, zu reden. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Daniel Westermann. Herr Mack, erste Frage geht an Sie im Talk heute. Wie entwickelt sich denn eigentlich die Baustelle Rolantica vor Ort? Sind Sie zufrieden? Ist man da im Plan?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer sich an so ein großes Abenteuer solchen Ausmaßes dran begibt, ist natürlich schon auch klar, dass es hin und da Abstimmungsschnittstellen gibt, die sicherlich dann mal 5 sind im Vergleich zu Projekten im Park. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden. Das läuft alles nach Plan. Wir sind jetzt noch in den letzten Zügen unseres schönen Monuments, dass auch die Gäste, wenn sie dann ab März wieder auf den Park zufahren, dass sie dann auch schon ein bisschen mehr an der Zufahrtsstraße sehen. Aber wie gesagt, wir sind momentan sehr zufrieden, wie die Baustelle läuft.
Herr Renabo, Sie sind der Projektleiter der Wasserwelt. Doofe Frage von mir vorab. Was sind Ihre Aufgaben? Was muss man sich unter dem Titel Projektleiter Wasserpark vorstellen? Sie haben alle Schäfchen unter sich und dirigieren die dann so, oder?
Ja, für die einen ist der Projektleiter so eher das Mädchen für alles und für die anderen ist eher so der unangenehme Partner, der dann immer den Finger in irgendwelche Wunden legt. Die Aufgabe ist aber relativ einfach zu beschreiben. Der Projektleiter, der schaut im Endeffekt da draußen, dass alle Komponenten, dass alle Beteiligten für das Projekt dann wie kleine Zahnrädchen ineinander übergreifen und dass das Projekt dann auch so zum Erfolg wird, wie wir es uns eigentlich alle vorstellen.
Die Herausforderungen, ich könnte mir vorstellen, bei so einem Megaprojekt gibt es einige Herausforderungen. Ist es mehr die Projektsteuerung oder tatsächlich die Tatsache, dass es so ein Schwimmbad, das ja eigentlich auch wiederum gar kein Schwimmbad ist, sondern eine Wasserwelt, so einzigartig ist und keinen wirklichen Vergleich gibt? Also man betritt ja wirkliches Neuland in mehreren Hinsichten.
Grundsätzlich ist es so, dass jedes Bauprojekt eigentlich ein Neuland ist, weil jedes Projekt birgt im Endeffekt seine Herausforderungen, seine Gefahren und die gehen wir natürlich immer wieder neu an. Das ist natürlich bei der Wasserwelt da draußen ein sehr großes Projekt, das mit deutlich mehr als 10 Millionen Fragestellungen am Anfang, das ist auch klar. Und die 10 Millionen Fragestellungen, die wollen halt abgearbeitet werden und da sind wir sukzessive dran. Und jeden Tag kommen wieder neue Herausforderungen, neue Ideen, die natürlich dem Ganzen wieder einen Schritt nach vorne oder uns wieder einen Schritt nach vorne bringen. Oder man sieht Dinge, die andere Parks auf der Welt vielleicht anders gelöst haben, wo man sich dann doch nochmal die Frage stellt, warum machen die das so oder warum haben sie so gemacht, mit welchem Erfolg und wird das bei uns auch ein Erfolg sein oder trifft das bei uns weniger zu? Das sind also alles so diese Standardfragen, die man jeden Tag wieder.
Haben Sie da gerade ein Beispiel vielleicht auch, wo man sich schon mal links und rechts des Weges dann da, also ohnehin hat ja Greff von Büren beispielsweise gesagt, er ist 2 Jahre professionell baden gegangen, hat sich die unterschiedlichsten Wasserparks auf der Welt angeschaut und hat dann so die Best-of, sag ich mal, zusammengesucht und das ist jetzt so die Aufgabe, das dann auch umzusetzen. Und da gab es jetzt schon ganz akut irgendein Vorhaben, wo man sich vielleicht doch nochmal Rat oder Ideen bei einem anderen Wasserpark geholt hat. Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Wir haben das jeden Tag, haben wir verschiedenste neue Dinge, die wir halt erleben. Ja, wo der eine dann, so wie Sie es richtig sagen, was der Greff von Büren dann sehr subjektiv letztendlich erfahren hat, wo man dann doch das ein oder andere nochmal hinterfragen. Oder vor kurzem war das Thema, wo wir um den Wild River uns nochmal massiv Gedanken gemacht haben, ob das Konzept vom Wild River, so wie wir es haben wollen, auch das so ist, wie wir uns das vorstellen. Und wir haben dann auch gemerkt, dass jeder, der sich den Wild River oder diese Fahrt im Wild River vorstellt, doch jedes Mal so ein bisschen andere Erfahrungen oder andere Ideen damit reinprojiziert. Und die Frage ist natürlich grundsätzlich, welchen von all den vielen Wild Rivern, die in den Köpfen rumgeistert ist, den wir am Schluss haben. Und da wir am Schluss ja keine böse Überraschung erleben wollen, machen wir uns natürlich nochmal Gedanken darüber und wollen nochmal das ein oder andere entsprechend nachjustiert haben oder nochmal in Form von irgendwelchen Bestandserfahrungen, von irgendwelchen On-Ride-Videos doch nochmal anzuschauen, zu sagen, ja, das ist eigentlich so mehr das, was wir wollen. Und das ist vielleicht das, was der Greff damals wollte.
Also da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass Sie da auf eine gute Lösung letztlich gekommen sind. Herr Mack, vor rund einem halben Jahr war die Grundsteinlegung, genau am 14. September 2017. Bisher hat sich ja vor allem beim Hotel Gronasar einiges getan. Da halten Sie und auch Ihr Bruder Thomas ja die Twitter-Community ganz gut auf dem Laufenden. Da macht es ja auch wirklich gefühlt wöchentlich Fortschritte. Bis es allerdings soweit war, dass überhaupt was auf der Erweiterungsfläche passieren konnte, mussten ja doch ziemlich viele Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Planverfahren, Bürgerforen wurden durchgeführt und so weiter. Können Sie vielleicht für den Zuhörer doch nochmal umreißen? Ja, die Chronologie so der Hauptereignisse. Also es gab ja diese Befragungen und dann war ja das Ergebnis eindeutig. Die Leute wollen einen Wasserpark, wenn es nochmal um ein zusätzliches Angebot geht. Und dann hatte man sich dazu entschlossen. Und was waren dann nochmal so die Steps, bis dann tatsächlich mal der erste Bagger gerollt ist?
Ja gut, es ist letztendlich auch wie ein Stück weit bei einem Hausbau, dass viele Rädchen ineinander spielen müssen. Und es ist ja nicht alles in der heutigen Welt, auch wenn Präsidenten großer Länder alles über Twitter kommunizieren, verbirgt sich ja noch einiges, sage ich mal, unter dem Wasser, also unter dem, was man nach draußen trägt. Ich bin sehr froh, dass es ein Gesamtprozess war, der jetzt nicht nur auf Thomas und mich beschränkt werden sollte. Ich glaube, dass diese Arbeiten viel, viel früher begonnen haben, auch dank dem Vater und des Onkels, die schon relativ früh diese Idee einer Wasserwelt hatten. Das heißt, bereits vor 20 Jahren sind solche Überlegungen in die Befragung unserer Kundendaten mit eingeflossen und man hat relativ früh erkannt, dass ein zweiter Park durchaus Sinn machen kann. Das ist natürlich auf diesem Zweck Gebiet oder Zweckverband Rust-Ringsheim sicherlich auch viele politische Mühlen dann mitspielen, die man alle umschiffen oder auch aktiv angehen muss, dass wir Großprojekte wie Stuttgart 21 oder auch die Elbphilharmonie oder ganz zu schweigen von dem Flughafen in Berlin, dass die Baulandschaft als solches sich nicht vereinfacht hat, sondern eher verkompliziert hat. Man hatte schon die ganze Kraft der Familie, der erweiterten Familie, auch um Dr. Thoma gebraucht. Aber auch Herr Kräft wurde oftmals genannt, der im politischen Sinne sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, aber dann auch runtergebrochen in die Familie. Vater als der, sage ich mal, politische Kopf und auch, sage ich mal, Außenminister diese Idee relativ früh in die Köpfe der Politik implantiert hat und dann in der tagtäglichen operativen Arbeit durch meinen Bruder, der sich vollumfänglich ums Hotel kümmert, aber auch die Schwester, die mittlerweile ins Unternehmen eingestiegen ist und als Architektin dort großartige Arbeit macht. Und bisher Renner, aber auch Herr Hensel und viele, viele andere wie Ray King, den wir nochmal aus England hergeholt haben. Also es ist schwer, jetzt alle namentlich zu erwähnen, weil es doch ein Riesenteam war, die natürlich diese Taskforce gebildet hat, nicht nur auf unserer Seite, aber auch auf der Seite des Landratsamts, auch über die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Landrat Scherer, der dort gemerkt hat, dass er uns auch unterstützen muss, um zielführend zum Erfolg zu kommen. Und dann sind es halt Dinge wie, wo man vorher nicht dran denkt, dass eben Rutschen doch auch ein Genehmigungsverfahren bedarf, das sich irgendwie ähnlich ist wie das damalige Zuggesetz, was zugrunde gelegt wurde von der Konstruktion einer Achterbahn. Also es gab vieles, in vielem hatten wir natürlich Leuland betreten, auch Genehmigungsverfahren oder genehmigungstechnisch. Und man musste sich einfach einstellen auf eine neue politische Zeit, in der natürlich ein Zweckverband auch verschiedene Interessen hat. Aber wir haben es sehr, sehr gut, auch Herr Klare sei dazu erwähnen, aber auch der Vorgänger Ringsheim, Herr Dixer, die haben sich beide durch die Köpfe mehr oder weniger immer zusammengesteckt und zielorientiert nach vorne gegangen. Und man könnte ganze Bücher füllen, ob es Infrastruktur, Tiefbrunnendiskussion, Wasserdiskussionen, Bürgerbefragungen, wir haben zig Bürgerbefragungen eingebraumt. Und es ist dann schön, dass man ganz am Schluss, auch wenn es sehr große Herausforderungen waren, das größte Bäderprojekt in Deutschland zu verwirklichen, war es dann doch auch irgendwie eine Genugtuung, dass nach diesen fast 20 Jahren Genehmigungsverfahren aktiv, dann die letzten 4 Jahren, man ohne einige Gegenstimme eigentlich dann in den Bau gehen konnte. Also insofern war es fast schon wieder eine Schweizer Demokratie, in der man jeden eingebunden hat. Und wie gesagt, ein Dank an alle Beteiligten. Aber es waren nicht nur Thomas und ich, sondern da war eine ganze Herrschaft an Menschen auch notwendig, um dieses Projekt zu realisieren. Dazu noch ein schwieriger Baumarkt, der wie gesagt boomt momentan, auch wegen Niedrigzinsen. Und insofern hatten wir da nicht nur auf eine, was uns eher ein Flächenbrand als ein kleiner Schwellbrand. Insofern hat man an vielen, vielen Ecken und Enden kämpfen müssen. Und wir sind jetzt froh, dass wir einstimmig mit guten Baufirmen dieses Projekt dann hoffentlich zeitgerecht fertigstellen können.
Der Herr Mack hat gerade so ein bisschen den zeitlichen Abriss genannt, die Taskforce angesprochen, die es dafür nötig war und auch aktuell immer noch, ja, ganz viel fleißige Arbeit verrichtet. Bei Ihnen, Herr Renabo, wann ist es dann nochmal konkret jetzt bei baulichen Schritten auf Ihr Team und Sie zugekommen, dass man jetzt gesagt hat, alles klar, jetzt geht los, die Bürokratie im Vorfeld, die ist abgehandelt, die Zeichen stehen auf grün und jetzt wird eben gebaggert, geschaufelt und so weiter, Tiefbau, Hochbau. Geben Sie uns da mal noch eine Übersicht, was da so an Main Steps bisher getätigt worden sind bis zum heutigen Zeitpunkt.
Also im Bereich der Infrastruktur hat es der Herr Mack ja schon angesprochen. Das Genehmigungsverfahren grundsätzlich in Deutschland ist ein sehr kompliziertes. Und wir kriegen halt in Deutschland kein Baurecht, wenn beispielsweise die Infrastruktur vorher nicht im Detail geklärt ist. Wir hatten, als wir angefangen haben mit dem Projekt, auf gewisse Eckdaten oder Eckpunkte gesetzt, haben dann während dem gesamten Prozess, Planungs- oder fortführenden Planungsprozess gemerkt, dass das ein oder andere für uns doch vom Grundsatz her die falsche Entscheidung war, sind dann nochmal auf andere Techniken zum Beispiel umgestiegen, sind dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir wollen das Energiekonzept da draußen geregelt haben, wie wir es ursprünglich oder auch im Park öfters machen, sind jetzt dabei, dass wir die Energieversorgung auf eine BAKW-unterstützte Versorgung gestellt haben. Das heißt, wir produzieren den Strom und die Wärme eigen da draußen und sind natürlich dann über die Leistung, die wir da draußen brauchen, auch in andere Genehmigungsverfahren gekommen. Deswegen mussten wir da noch ein bisschen umstellen. Hatten auch das Thema die Trinkwasserversorgung. Der Marc hat das vorher auch schon angesprochen, das Zusammenspiel zwischen der Gemeinde Ringsheim und Rust hat nur zum Teil richtig funktioniert. Es sind dort noch extreme Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, bevor überhaupt die Gemeinde Rust uns mit Trinkwasser versorgen kann. Trinkwasserversorgung aber für den Betrieb des Parks und auch des Hotels grundlegend wichtig ist und sind dort in der glücklichen Lage, am Hursterhof einen Bestandsbrunnen gehabt zu haben, der die Trinkwasserversorgung aufrechterhalten kann. Wir haben auch die Genehmigung vom Landratsamt, dass wir uns so lange eigenversorgen dürfen, bis die äußere Infrastruktur der Gemeinde dann steht. Das ist ein Riesenvorteil. Für uns natürlich auch der zweite Vorteil: aus dem Brunnen werden wir später auch nicht stilllegen, sondern wir werden dann den ganzen Beckenbetrieb über das Brauchwasser aus dem eigenen Trinkwasserbrunnen aufrechtzuerhalten, sodass wir dann auch von der Menge her nicht an der Versorgung von Rust liegen, sodass immer eigentlich eine Versorgung der Gemeinde Rust gegeben ist.
Das waren schon jetzt wieder auch so irgendwelche Stöcke, die dann so ins rollende Rad dann da in die Speichen geworfen worden sind, oder?
Das sind keine Stöcke, die da reingehen. Das ist einfach eine Ratsüberlegung, die sich halt im Laufe der Zeit verfestigt oder nochmal verifiziert, um eben am Schluss für uns die beste Lösung zu finden. Und das bedarf halt, dass man manche Dinge, die man halt irgendwann mal so beschlossen hat, dann doch nochmal in Frage stellt, ob es wirklich die richtige Lösung ist. Und auf dem Weg zum besten Produkt ist es eigentlich immer wieder, auch Entscheidungen mal in Frage zu stellen. Sie müssen nur an der richtigen Stelle kommen. Und da hatten wir eigentlich das Glück bis jetzt, dass wir immer noch den richtigen Zeitpunkt gefunden hatten, nochmal das ein oder andere wieder nachstellen zu können.
Aber solche Dinge passieren dann einfach im Machen. Also das weiß man, sieht man vorher gar nicht unbedingt kommen. Plötzlich sieht man sich dann davor. Ist das ja wie wahrscheinlich bei einem Hausbau, bei einem kleinen.
Genau, man merkt dann, dass diverse Varianten andere Lösungen brauchen und dann diskutiert man die Lösung nochmal und versucht dann wirklich dann die am Ende für alle Beteiligten die beste Lösung nachher in die Umsetzung zu bringen.
Aktuell to do, was haben die Bauarbeiter gerade aktuell zu tun? Wir haben ja gerade so eine ziemliche Frostphase. Hat das ein bisschen was im Zeitplan verhagelt oder ist man trotzdem noch gut drin?
Ja, dass man irgendwann im Januar und im Februar mit tiefen Temperaturen zu rechnen hat, das ist eigentlich klar. Und im Grunde genommen sind wir eigentlich froh, dass die Kälteperiode relativ kurz nur stattgefunden hat, auch wenn sie mit tiefen Temperaturen einherging. Es war viel schlimmer, war die Regenzeit vom Dezember, Januar her. Das ist so eine Sache, die deutlich mehr Probleme bereitet. Wir sind aber mittlerweile da recht gut im Kurs. Wenn man draußen vorbeifährt, sieht man ja auch schon, dass die Bereiche Gastronomie, dass die Kellerbereiche schon fertiggestellt sind. Wir sind jetzt an der Außenwand von der Halle dran. Die Mittelstützen sind schon mittlerweile am Betonieren. Wir sind quasi derzeit auf dem Weg zwischen dem Rutschenturm T1 und T2. Also das sind quasi die Ecksäulen oder die Eckpunkte aus der gebogenen Hallenfassade, wo wir derzeit massiv die Betonarbeiten voranbringen. Schauen, dass wir die Halle schnellstmöglich nach oben bringen, um dann im Juni irgendwann dann mit den ersten Holzleimbinderarbeiten zu beginnen.
Innen dann. Was auch noch auffällt, wenn man auf der Baustelle sich umschaut oder sich da irgendwie auch Bilder aus der Luft anschaut, da ist ein Haus, das steht direkt neben dem Hotel, sieht irgendwie aus wie ein riesiges Einfamilienhaus, wird es ja aber vermutlich nicht sein. Was ist das? Was ist da drin?
Ja, wir machen auch nicht so oft den Hehl, dass wir Technikgebäude hervorheben wollen im Gesamten. Aber das Gebäude, von dem Sie sprechen, das ist das Brunnenhaus. Über dieses Brunnenhaus versorgen wir das Hotel und den Wasserpark nachher mit dem eigenen Trinkwasser oder Brauchwasser. Wir brauchen ein relativ großes Gebäude, zum einen, weil wir keine kontinuierliche Wasserabnahme haben. Kann man sich auch einfach vorstellen. Der Hotelgast, der nachher bei uns im Hotel verweilt, der will morgens in den Park. Also haben wir das ganze Hotel zwischen Aufstehen und Frühstück durch die Dusche durch. Wir haben in der Küche, wo wir Wasser brauchen etc. Das heißt, wir haben dort eine sehr hohe Ganglinie. In der Zeit, dann wenn der Gast nachher im Park ist, egal ob im Wasserpark oder im Europapark, ist das Hotel eigentlich leer. Das heißt, dort haben wir wenig Wasser, was wir benötigen. Und abends geht es dann wieder los, wenn die Gäste zurückkommen und wieder duschen wollen. Das heißt, wir brauchen halt in kurzer Zeit relativ viel Wasser. Und deswegen haben wir dort eine Bevorratung drin, wo wir das Wasser aus dem eigenen Brunnen dann einführen und zurückhalten und zum Teil auch aufbereiten. Dann haben wir das Problem, dass wir noch Eisen und Mangan teilweise im Wasser drin haben, was wir ausfällen müssen, um eben eine Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Und all das passiert in diesem Gebäude.
Okay, das ist dann wie so ein Speicher auch, dieses Haus. Gut, soweit dann bis hierher. Wir gehen jetzt ganz kurz in die Pause, kurze Musik für Sie aufs Ohr. Und dann sind wir gleich wieder zurück mit Michael Mack und Thomas Renabo zum Thema Rolandica. Halbes Jahr nach der Grundsteinlegung, was ist der Status quo, wie sieht's aus? Und da gibt es auf jeden Fall auch noch gleich im zweiten Teil spannende Themen, über die wir reden.